Привет, Larissa!
Привет, Mila!
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Tequila.
Auch heute starten wir wieder zuerst mit unserem Wahrheit oder Mythos. Ich habe dir heute ein aktuelles Wahrheit oder Mythos mitgebracht. Und zwar, stimmt es, dass jetzt aufgrund des Klimawandels auch die Mordrate zunimmt? Also ich kann dir sonst noch eine kurze Info dazu geben, und zwar ist ja Serotonin quasi etwas, das in dir Glück auslöst und du fröhlicher bist. Und jetzt kannst du dir ja vorstellen, vielleicht wenn es wärmer ist, ob du dann glücklicher bist oder nicht. Und wenn es kälter ist, ob nicht. Und anhand von dem entscheiden.
Andererseits schmilzt das Eis. Vielleicht macht das auch Leute traurig. Ich sag mal, im Sommer. Ja, es gibt auch Leute, die mögen keinen Sommer und kein warmes Wetter. Okay. Die sind vielleicht jetzt eher traurig. Ich sag mal, es ist ein Mythos.
Okay, muss dich leider enttäuschen. Es ist die Wahrheit. Und zwar ist es wirklich biologisch bedingt, dass die Mordrate jetzt zunimmt aufgrund vom Klimawandel, weil bei warmem Wetter produziert der Körper weniger vom Botenstoff Serotonin und Menschen werden tendenziell aggressiver. Und zwar ist es so, dass es diverse Studien dazu gibt, dass einerseits sterben ja auch mehr Menschen aufgrund von Hitze. Eine Studie in Südafrika zum Beispiel hat ergeben, dass mit jedem Grad, wo das Klima steigt, quasi die Temperatur, steigt die Mordrate gleichzeitig um 1,5%. Und zum Beispiel in Finnland ist es sogar so, dass sie um 1,7% pro zusätzlichem Grad Celsius steigt. Also es ist wirklich erwiesen. Dann gibt es auch andere Studien, zum Beispiel zu Demonstrationen, dass es da auch öfter zu Gewalt kommt, wenn es wärmer ist. Also da zeigt sich wirklich in sehr verschiedenen Situationen, dass Hitze aggressiv macht. Es gibt sogar eine Studie aus Mexiko und sogar bei Drogenkartellen steigt die Gefahr ihrer Tätigkeit mit der Temperatur. Das finde ich auch sehr interessant.
Krass, das hätte ich jetzt niemals gedacht. Also es war schon so ein willkürlicher Wahrheit oder Mythos, dass ich mir gedacht habe, irgendwo muss es ja fast stimmen, sowas kannst du dir doch nicht ausdenken. Aber ja. Irgendwie war es dann doch wieder so seltsam. Also warum sollte das zusammenhängen? Aber ja, immer wieder erstaunlich.
Ja, das ist echt erstaunlich. Weil ich hätte es mir echt genau umgekehrt eigentlich vorgestellt. Deshalb war ich auch so erstaunt. Aber vielleicht, weil ich halt so ein Mensch bin, mir geht es einfach besser, wenn es wärmer ist und wenn die Sonne scheint.
Ja, mir auch. Darum habe ich ja auch vorher gesagt, also es gibt Leute, die mögen den Winter mehr, das weiß ich, aber ich kann es halt nicht ganz nachvollziehen. Aber jedem das seine. Ja,
genau, aber jetzt übergebe ich dir das Wort, weil ich freue mich sehr auf deinen Fall und bin so gespannt, was du erzählst.
Genau, du weißt ja schon, um wen es heute geht und ihr könnt es wahrscheinlich auch schon im Titel lesen, aber ich versuche jetzt trotzdem ein bisschen den Fall anders aufzugleisen, als ich es sonst überall gehört habe, weil es ist halt doch ein bekannterer Fall, aber wir haben gedacht, wir können keine Russland-Fälle bringen, ohne dass wir diesen Fall auch behandeln. Und darum hört ihr ihn vielleicht nicht zum ersten Mal, aber ich habe mir wirklich Mühe gegeben, ihn ein bisschen anders aufzugleisen. Auf jeden Fall gebe ich hier kurz eine Triggerwarnung raus. Es wird in diesem Fall um sexuelle Gewalt an Frauen und auch an Kinder gehen. Und wenn euch das triggert, ich gehe nicht allzu sehr in die Art und Weise, wie das Ganze passiert ist, ein, aber dennoch einfach, dass ihr Bescheid wisst, es wird trotzdem ziemlich brutal vorgehen in diesem Fall. Aber wir hatten auch schon schlimmere Fälle, also wenn ihr das alles bisher weggesteckt habt, dann werdet ihr das bestimmt auch gut mithören können. Es ist der 22. Dezember 1978. Wir befinden uns in Rostov, einer mittelgroßen Gemeinde in der UdSSR. Die 9-jährige Jelena Sakotnova befindet sich gerade auf dem Heimweg, als sie einen Mann anspricht. Er ist Lehrer an der örtlichen Schule, weshalb sie anhält und höflich mit ihm plaudert. Er bietet ihr an, ihn zu begleiten. Jelena folgt dem Mann in seine Datscha. Viele Leute besitzen zu dieser Zeit in der UdSSR eine sogenannte Datscha. Sie ist eine Art Ferienwohnung oder so eine Wochenendwohnsitz. Also die meisten Leute haben ja in so Plattenbauten gelebt, so Hochhäuser. Und weil sie halt so weite Arbeitswege hatten, haben sie sich einfach unter der Woche diese eher, sag ich jetzt mal, ja, nicht so ansehnlichen Wohnungen gemietet, aber dann hatten sie meistens fürs Wochenende ja fast so, bei uns wären es so die Schrebergärtchen, also so die kleinen Hütten, die es da hat, aber ihre sind dann natürlich einiges größer, wo sie auch wirklich drin wohnen können. Aber so können sie dann dort einen Garten haben und so der Hobbygärtnerei nachkommen.
Boah, ich glaube, das ist so ein Traum von richtig vielen Menschen.
Voll, also ich kenne echt auch viele, die sich das wünschen. Ich gehöre nicht dazu, aber klingt geil.
Ja, also hätte ich keine Angst vor gewissen Insekten, wäre es vielleicht schon was für mich, weil ich liebe ja Pflanzen. Ich würde voll gern Sachen anpflanzen, mache ich auf dem Balkon. Aber ja, schon. Ja, aber ich habe echt Angst vor so gewissen Tierchen.
Ja.
Darum wäre es, glaube ich, nichts für mich.
Ja, ist sicher nicht für jeden was, aber so zum Ansehen ist es sicher für jeden schön. Also ich glaube, niemand sagt, ich sehe mir nicht gerne Blumen und so an.
Ja, denke ich auch nicht.
Genau, und so ist auch Jelena mit diesem Mann mitgegangen in seine Datscha. Doch als sie da ankommen, stürzt sich plötzlich der Mann auf Jelena und versucht, sie zu vergewaltigen. Der Mann leidet unter Impotenz, weshalb ihm der Versuch misslingt. So nimmt er ein Klappmesser aus der Hosentasche und sticht mehrmals auf den Unterleib des kleinen Mädchens ein. Dann ejakuliert er auf ihre Leiche. Um die Spuren des Mordes zu beseitigen, bekleidet er die Leiche wieder und wirft sie in einen Fluss. 2 Tage später findet die Polizei die Leiche der als vermisst gemeldeten Jelena. Es gibt sofort einen Verdächtigen, den viele Zeugen am 22. Dezember gesehen haben wollen. Auch gibt es vor einer ganz bestimmten Datscha Blutspuren im Schnee und ganz in der Nähe wird auch Jelenas Schulranzen gefunden. Alles deutet auf diesen Mann hin. Doch dann kommt ein weiterer Verdächtiger ins Spiel. Alexander Kravchenko. Er ist bereits vorbestraft und gerät ins Visier der Ermittler. Im Haus des 25-Jährigen findet die Polizei Kleidung mit Blutspritzern. Diese haben dieselbe Blutgruppe wie Jelena. Zwar hat auch Alexanders Frau diese Blutgruppe, doch er saß schon mal wegen Vergewaltigung im Gefängnis, weshalb es naheliegend ist, dass er der Mörder von Jelena ist. Alexanders Frau gibt zwar an, dass er die ganze Nacht und den ganzen Abend zuvor zu Hause war, doch sie zieht ihre Aussage plötzlich zurück, als sie merkt, dass sie als Komplizin in Frage kommt. Alexander wird dann wegen Mord zu lebenslanger Haft verurteilt, doch Jelenas Angehörige sind nicht zufrieden. Also wird das Verfahren nochmal aufgerollt und Alexander wird zu Tode verurteilt.
Noch kurz eine Frage. War das in dem Fall damals noch zu früh, um das Sperma zu überprüfen, ob es zu ihm passt oder nicht?
Man hat keine Spermaspuren mehr gefunden, weil sie wurde ja in den Fluss geworfen, die Leiche, und darum ist das alles abgewaschen worden.
Ja.
Und auf ihrer Kleidung war nichts, weil sie war ja nackt, als sie vergewaltigt, also als er auf sie ejakuliert hat. Und ja.
Stimmt, okay.
Darum ist das leider nicht möglich gewesen. 1983 wird er mittels Erschießungskommando hingerichtet. Jelenas Familie ist froh und kann wieder ruhig schlafen. Dass Alexanders Frau aber fast zur Rücknahme des Alibis gezwungen wurde, wissen sie nicht. Auch ist niemandem klar, dass der wahre Mörder noch frei herumläuft. Alexander ist das zweite mehr oder weniger unschuldige Opfer, das in die Fänge der Bestie von Rostov gerät. Alexander war am 22. Dezember nämlich wirklich zu Hause. Und der Mann, den die Polizei als erster verhaftet hat, war der wahre Täter. Die Blutspuren im Schnee führten genau zu seiner Datscha. Es handelt sich um den Lehrer Andrei Romanovich Chikatilo. Einer der brutalsten Serienmörder in der Geschichte. Chikatilo hat den Orgasmus, den er nach dem Mord hatte, so sehr genossen und gefühlt, dass Jelena nicht sein letztes Opfer bleiben wird. Er versucht zwar, seine Gelüste zu unterdrücken, doch nach 8 Monaten gibt er ihnen nach. Am 3. September 1981 tötet er die 17-jährige Larissa Tkaschenko. Er lockt sie von der Bushaltestelle in ein nahegelegenes Waldstück. Also er sagt ihr, dass er ein bisschen Wodka habe und diesen gern mit ihr teilen wolle und ja, komischerweise folgt sie ihm, aber im Wald stürzt er sich sofort auf sie. Er versucht sie zu vergewaltigen, was wieder nicht geht, doch er gibt ihr die Schuld daran, weil sie die ganze Zeit so schreit.
Also es gelingt ihm eigentlich nicht aufgrund seiner Impotenz.
Genau, also er bekommt keine Erektion und so kann er nicht in sie eindringen, also ist das gar nicht möglich. Aber er sagt, es sei ihre Schuld, weil sie die ganze Zeit so rumschreit. Also wenn sie leise gewesen wäre, dann hätte es geklappt mit der Erektion.
Ja, okay.
Also nimmt er eine Handvoll Erde und stopft sie ihr in die Kehle. Dies wird eines seiner Markenzeichen, wenn man das so nennen kann. Da Chikatilo an diesem Morgen in die Bibliothek gegangen ist und wahrscheinlich nicht mit dem Gedanken aufgestanden ist, jemanden umzubringen, hat er natürlich kein Messer dabei. Er überlegt, was er tun soll und entschließt sich dann dazu, ihr einen Nippel mit seinen Zähnen abzubeißen. Und dann würgt er sie, bis sie stirbt. Er bedeckt ihre Leiche mit ganz wenig Laub und Erde und lässt sein Sperma über der ganzen Leiche verteilt. Das wird er auch in Zukunft mit anderen Leichen so machen. Es ist fast so, als würde er gefasst werden wollen. Also er gibt sich überhaupt keine Mühe, irgendwie die Leichen zu verstecken.
Ja, echt nicht.
1982 ermordet er die 13-jährige Ljuba Birjuk. Chikatilo fährt mit dem Bus zum Markt, wo er Gemüse kaufen will. Der Mord an Ljuba war ein Momentum, also ein Zeitpunkt, wo sich etwas verändert hat. Chikatilo hat Ljuba ins Gebüsch gelockt, sie ausgezogen und dann immer wieder auf sie eingestochen. Währenddessen hat er sich noch mit der Kleidung angezogen, also er hat sich selber nicht ausgezogen, nur sie, und so hat er sich an ihr gerieben. Das hat ihn aber scheinbar genug erregt, so dass er sogar zum Höhepunkt gekommen ist. Er sticht ihr dann noch die Augen aus, welche er auch als Trophäe mitnimmt. Weißt du, warum er das getan hat oder kannst du dir vorstellen, warum?
Ja, also ich weiß jetzt einfach von anderen Serienmördern oder Mördern, dass sie sich eine Trophäe mitnehmen, um sich wieder an diesen Moment zu erinnern und diesen Moment wie nochmals zu erleben, wenn sie diese Trophäe wieder anschauen. Oder es gibt ja auch gewisse Mörder oder Täter, die wieder an den Tatort zurückgehen, um das halt wieder zu erleben, weil sie das sich so bildlich vorstellen können.
Genau, also bei ihm ist sicher das ein Grund dafür, aber es gibt noch einen anderen und der ist mega faszinierend.
Oh, ich glaube, ich erinnere mich, weil ich kenne ja den Fall. Ich glaube, es war, weil er gesagt hat, damit sie ihn nicht sehen können, damit sie ihn nicht erkennen, irgendwie wieder mit den Augen, darum die Augen.
Du bist sehr nah dran. Also es geht darum, dass im orthodoxen Glaube gesagt wird, dass die Augen das Fenster zur Seele sind, also das sagen ja viele, das ist nicht nur im orthodoxen Glaube so. Und man sagt aber auch, dass bevor man stirbt, macht das Auge so wie ein Foto vom letzten Augenblick. Und Chikatilo hatte Angst, dass in der Gerichtsmedizin die Forensiker dann durch die Augen quasi dieses Foto wieder heraufbeschwören könnten und dass sie dann rausfinden würden, dass er der Letzte war, der das Opfer gesehen hat.
Also eigentlich so ein typischer Verschwörungstheoretiker.
Mhm, genau. Ja, und deshalb nimmt er auch anfänglich alle Augen von seinen Opfern mit. In diesem Jahr tötet Chikatilo noch 6 weitere Menschen. Das Geschlecht spielt keine Rolle mehr. Es ist aber keines der Opfer über der Volljährigkeit. Also er sucht sich sehr junge Opfer, aber männlich oder weiblich ist komplett egal. Bisher hat sich Chikatilo also vor allem junge Opfer gesucht. Egal ob männlich oder weiblich, er sucht sich Opfer, die schwächer sind als er. Sein Modus operandi ist, dass er hauptsächlich AusreißerInnen, Obdachlose und später dann Prostituierte nimmt. Er ist besessen von Prostituierten, da sie ja mit jedem, blöd gesagt, Sex haben können und er mit niemandem durch seine Krankheit. In der Regel lockt er sie in einen nahegelegenen Wald, wo er sie versucht zu vergewaltigen. Dies gelingt ihm halt aufgrund seiner Impotenz praktisch nie, weshalb er sich anders zum Orgasmus hilft. Und diesen erlangt er nur, wenn er die Leichen verstümmelt. Alle Leichen wurden entweder erstochen, erwürgt oder mit einem Hammer erschlagen. Die männlichen Opfer waren meistens kastriert und den weiblichen Opfern fehlten die Genitalien. Diese hat Chikatilo roh verspeist oder über einem kleinen Feuer neben der Leiche gebraten. Falls dies nicht gerade möglich war, nimmt er sie mit nach Hause, als Trophäe wieder mal. Es ist wirklich komisch, er hat sich einfach nach einem Mord dann so gedacht, ja, ich probiere jetzt mal irgendwie da ein Stück Fleisch zu essen. Und er war jetzt nicht so besessen drauf, dass man sagen kann, Er hat es wegen dem Kannibalismus getan, weil er halt unbedingt Menschenfleisch essen wollte, wie Issei Sagawa damals in meinem Japan-Fall, der ja wirklich wegen dem Kannibalismus gemordet hat, sondern es war wirklich einfach so wie eine Nebensache. Ja, dann kann ich ja gleich auch mal das Fleisch noch probieren, das ich gejagt habe, sozusagen. Ein anderes Opfer aus diesem Jahr ist die 16-jährige Olga. Bei ihr ist Chikatilo besonders brutal vorgegangen. Also hier merken jetzt auch die Ermittler, dass er durchdreht und immer mehr Spaß am Ganzen hat. Olgas Leiche wird vom Unterleib bis zum Bauchnabel aufgeschlitzt gefunden. Ihre Gedärme sind noch dran, hängen aber so aus dem Körper raus. Ihr Uterus fehlt und auch ihr Blinddarm. Und bei einer jungen Leiche aus diesem Jahr wurde der Penis abgeschnitten und dem Jungen in den Mund gesteckt. Also sicher auch ein mega tolles Bild, wenn man diese Leiche so findet.
Boah.
Ganz schlimm. Ja. Die Ermittler sagen, dass es kein Serienmörder sein kann, da es so etwas nur in den USA gibt. Doch die Zeit vergeht und die Morde häufen sich und so glauben sie dann doch plötzlich, dass es vielleicht ein Serienmörder sein könnte. Man kann dann sagen, dass der Täter sehr spezifisch vorgeht. Er passt beim Aufschlitzen seiner Opfer sehr darauf auf, dass es nicht so viele Blutspritzer gibt, die auf ihm landen. Die Gerüchte beginnen dann auch und man denkt sich, dass es eine Bande von Organhändlern sein könnte. Andere sagen, dass es sich um einen satanistischen Kult handeln muss. Und wieder andere sagen, dass es einfach jemand gewesen sein muss, der krank im Kopf ist. Im Jahr 1983 tötet Chikatilo 8 weitere Personen. Wieder sind die Opfereigenschaften willkürlich gewählt und die Tötungsart umso brutaler. Die Ermittlungen laufen heiß, doch es ist schwierig, ein genaues Muster für diesen Serienmörder zu finden. Die Ermittler sind sich zwar sicher, dass es sich um einen Einzeltäter handelt, doch seine Opferpräferenz scheint ziemlich willkürlich zu sein. Frauen, Kinder, weibliche und männliche Opfer, alles außer erwachsene Männer. Man geht also davon aus, dass der Täter sich vor einer Gegenwehr fürchtet. Das bedeutet, dass er nicht wirklich hinterhältig vorgeht und wahrscheinlich eher schwach ist. Denn wenn er hinterhältig vorgegangen wäre, dann hätte er ja auch einen Mann angreifen können, weil dann hätte ihm so der Überraschungseffekt noch helfen können. Aber weil er ja das nie getan hat, geht man halt wirklich davon aus, dass er ja zu schwach gewesen wäre, um sich mit einem erwachsenen Mann anzulegen. Da es für die Ermittler langsam Zeit wird, einen Täter zu liefern, die Vorschriften in der Sowjetunion sind sehr streng, was das anbelangt, greifen sie zu drastischen Mitteln. Sie sperren geistig kranke Menschen für Tage ein und foltern diese, bis sie ein Geständnis abgeben. Das führt dazu, dass mehrere Leute die Morde zugeben, was dann ja auch nicht zum gewünschten Ziel führt. Im Jahr 1984 erreicht Chikatilo sein Spitzenjahr. Er tötet 15 unschuldige Opfer, darunter auch eine junge Mutter und ihre kleine Tochter. Am 13. September beobachtet ein Mann, wie Chikatilo versucht, 2 Frauen von einer Bushaltestelle wegzulocken. Er meldet diesen Vorfall der Polizei, welche Chikatilo wieder verhaften. Er ist ja ganz am Anfang nach seinem ersten Mord schon mal befragt worden, da war er ja auch lange der Hauptverdächtige. Es haben ja auch wirklich alle Beweise und Hinweise für ihn gesprochen, aber dann ist ja dieser Alexander aufgetaucht. Und jetzt sitzt er da so wieder bei der Polizei. Und die Polizei verdächtigt Chikatilo, dass er eine unglaublich schreckliche Mordserie gestartet hat. Es gibt aber nicht genügend Beweise, weshalb er wieder freigelassen wird. Chikatilo hat nämlich hier wahnsinniges Glück. Man untersucht sein Blut, welches die Blutgruppe A ergibt. Die Spermaproben auf den Leichen ergaben aber, dass der Täter die Blutgruppe AB haben muss. Das Problem ist nämlich, dass in den meisten Fällen, also bei mehr als 80%, um genau zu sein, die Blutgruppe auch über Sperma, Speichel oder andere Körperflüssigkeiten ermittelt werden kann. In ganz seltenen Fällen stimmt dies aber wegen einem Gendefekt nicht überein. Und zu diesen seltenen Fällen gehört also Chikatilo. So muss man ihn wegen mangelnden Beweisen wieder freilassen, obwohl er bei der Verhaftung Seile, ein Glas voll Vaseline und ein Messer dabei hatte.
Boah, richtig krass.
Ja, also er hat so Glück gehabt, weil ja. Im Normalfall hätte man rausfinden können, dass es die gleiche Blutgruppe ist. Und A ist jetzt nicht so eine häufige Blutgruppe, also dann hätten sie wahrscheinlich ihn ziemlich schnell festnehmen können.
Ja, und vor allem, was er auch noch dabei hatte bei der Verhaftung.
mega komisch.
Ist ja jetzt auch nicht etwas, was man jeden Tag so in der Tasche dabei hat.
Nicht?
Mila, willst du uns was sagen?
Nein, natürlich nicht. Also es hätten da schon die Alarmglocken läuten sollen. Aber haben sie
auf
ja dann
auf jeden
nicht.
Fall. Ja.
Chikatilo muss aber wenig später trotzdem ins Gefängnis, da sein Arbeitgeber ihn beim Stehlen erwischt hat. Er bekommt ein Jahr Haft dafür. Leider wird er bereits im Dezember wieder entlassen. Also er wird, glaube ich, im September festgenommen und im Dezember lässt man ihn schon wieder raus, obwohl er eigentlich ein ganzes Jahr im Gefängnis hätte sein sollen.
Oh Gott, da ist ja richtig viel wieder mal schief gelaufen.
Ja, und er hat einfach so Glück. Aus Angst nimmt sich Chikatilo jetzt ein wenig zurück mit den Morden. Er nimmt eine neue Arbeitsstelle an und nimmt sich beinahe eine kleine Mordauszeit. Er arbeitet jetzt als Fabrik, also er arbeitet in einer Fabrik und ist dafür zuständig, die Rohmaterialien oder allgemein einfach die Baumaterialien für diese Fabrik anzuschaffen. Das bedeutet, dass er jetzt viel auf der Welt herumreist, hauptsächlich in Russland, aber trotzdem, jetzt kommt er halt noch ein bisschen rum, der Gute. Da es nun bereits mehrere männliche Opfer gibt, denken sich die Ermittler, dass es eventuell ein Homosexueller sein muss, also der Täter. Da Homosexualität verboten ist, werden 105 homosexuelle Männer festgenommen und diese Festnahme muss so schlimm gewesen sein, dass sich drei davon das Leben nehmen. Also ich kann mir vorstellen, dass die aufs Gröbste wieder misshandelt wurden, weil es ist ja so oder so schon verboten und darum haben sie wahrscheinlich diese Gelegenheit auch gerade genutzt, um diese Männer festzunehmen.
Richtig schrecklich.
Was jetzt auch interessant ist, ist, dass Chikatilo den Opfern die Augäpfel nicht mehr rausschneidet. Er hat mittlerweile von einem guten Freund, der Arzt ist, erfahren, dass es bloß ein Mythos ist, dass die Augen noch ein Foto machen. Die Ermittler zermartern sich das Hirn darüber, wieso jetzt plötzlich Leichen auftauchen, die ihnen nicht aus hohlen Sockeln entgegenblicken. Es wirkt ja auch so, als hätte es etwas zu bedeuten. Also ich verstehe, dass sie irgendwie das Gefühl haben, oh, irgendetwas ist hier gelaufen. Dabei hat es eine ganz banale Erklärung dafür. Chikatilo hat mit seinem Freund geredet, der ihn aufgeklärt hat.
Wenigstens haben sie da in dem Moment nicht gedacht, dass es noch einen gibt, der ähnlich handelt, aber dass der andere Modus operandi ist, ohne Augäpfel.
Also sie haben, glaube ich, schon lange nicht die Fäden gezogen zwischen den Fällen. Dazu kommt am Schluss dann noch was. Aber mehr nicht wegen dem Modus operandi, sondern wegen dem Ort. Also Chikatilo entfernt sich jetzt immer mehr von Rostov und beginnt auch dort zu morden. Und dann denken sich halt so die Ermittler, ja okay, das kann ja nicht mehr der gleiche sein.
Ja.
Für Chikatilo ist das Morden mittlerweile zu einer Nebenbeschäftigung geworden. Oft geht er nach den Morden nach Hause und isst die Oberlippe seiner Opfer. Diese hat er ihnen oft noch bei lebendigem Leibe abgebissen oder abgeschnitten. Und Zungen mag er auch, also so Mundgegend. 1985, also wieder ein Jahr später, lockt er die 18-jährige Natalia Pochlistova aus einem Zug in der Nähe des Flughafens in Moskau, Domodedowo. Danach tötet er auch sie. Ihre Leiche deponiert er in der Nähe des Flughafens, was die Ermittler dazu bringt, alle Flüge und Passagiere zu überprüfen. Chikatilo sitzt währenddessen seelenruhig in einem Zug. Im August tötet er noch die 18-jährige Irina Guljajeva und das war's dann für das Jahr 1985. Also klar sind auch zwei Morde immer noch zwei Morde zu viel, das streite ich hier natürlich nicht ab, aber ihr müsst bedenken, in den letzten drei Jahren hat Chikatilo mal 7, dann 8 und dann 15 Leute ermordet und jetzt sind es nur noch 2. Also merkt man schon, dass er ein bisschen zurückgeht, was natürlich immer noch genug schlimm ist. Und es kommt jetzt so weit, dass im Jahr 1968 sogar gar keine Morde gemeldet werden. Also es gibt natürlich trotzdem Verbrechen, aber keine, die jetzt auf diesen Serienmörder zugeteilt werden. So hat die Polizei nun Zeit, ein Täterprofil zu erstellen. Der Profiler Alexander Bukanowski meint, dass es sich um einen Nekrosadisten zwischen 45 und 50 handeln muss. Im Wort Nekrosadist vereinen sich die Begriffe Nekrophilie und Sadismus. Nekrophil ist ja jemand, der sexuelle Erregung durch den Tod verspürt, und ein Sadist wird erregt oder empfindet etwas Gutes, wenn er anderen Schmerzen und Leid zufügen kann. Ein Nekrosadist fügt bereits toten Personen Leid zu. Das ist jetzt sehr relativ, da diese ja nicht mehr am Leben sind und dementsprechend keine Schmerzen mehr empfinden, und dann kann man ja auch sagen, ja okay, also ist jetzt nicht unbedingt gerade Leid zufügen, wenn du einer Leiche etwas antust. Aber dennoch ist es für Chikatilo oder für einen Täter mit diesem Täterprofil erregend oder befriedigend, wenn er Leichen verstümmelt oder misshandeln kann.
Er hat ja auch den lebendigen Menschen noch die Oberlippe abgebissen. Also so ganz ohne Leid waren sie ja doch nicht, an lebendigem Leibe quasi.
Ja, auch die er aufgeschlitzt hat, also das mit den Aufschlitzen und dann die Gedärme so raushängen lassen, die haben alle noch gelebt, als er das getan hat. Und ich stelle mir das so brutal vor. Stell dir vor, du bist einfach kurz vor dem Sterben und siehst noch, wie deine Gedärme so raushängen. Also zeigt einfach wie. Richtig schlimm. Ja, mega brutal. Um noch mehr Hinweise für das Verhalten des Täters zu bekommen, interviewt Alexander Bukanowski sogar einen verurteilten Serienmörder. Diese Taktik kommt zu dieser Zeit langsam in den Staaten auf, weshalb es für Russland noch sehr ungewöhnlich ist. Also alle, die Mindhunters schauen, wissen, was wir meinen damit. Die haben ja eben damit angefangen. John Douglas ist ja auf die tolle Idee gekommen, dass man Serienmörder im Gefängnis interviewen könnte, um so ein bisschen so in die Köpfe dieser Leute reinschauen zu können. Und es hat ja auch wirklich geholfen. Also man hat ja wirklich viele Mörder so fassen können mit der Hilfe von anderen Mördern, die ja wissen, wie so ein Mensch tickt. Aber in Russland ist das bis anhin noch nie gemacht worden. Und darum ist eigentlich Alexander Bukanowski der russische John Douglas. Bukanowski kommt dann zu dem Entschluss, dass der Täter schon früh eine Störung in seiner Persönlichkeitsentwicklung gezeigt haben muss. Außerdem ist er bestimmt paraphil. Das bedeutet, dass der Täter ausgeprägte sexuelle Fantasien mit jemandem hat, der sich nicht wehren kann oder ein Einverständnis geben kann. Also mit Wehrlosen wie zum Beispiel Kinder oder Tiere. Er ist aber nicht von Kindern angetan, weil er auf Kinder steht, sondern einfach, weil er auf die Schwäche seines Opfers steht. Also es kann auch irgendwie jemand Erwachsenes sein, der einfach vielleicht eine Behinderung hat oder so. Der kann sich ja dann je nachdem auch nicht unbedingt wehren. Und dann findet er das genauso erregend, wie wenn er es mit einem Kind machen würde. Also bei ihm geht es um die Schwäche und nicht um das Alter. Paraphile Menschen stellen ihre sexuellen Bedürfnisse über alles andere, weshalb sie auch gerne mal das Gesetz brechen, um diese zu befriedigen. Also zum Beispiel mit einer Vergewaltigung. Außerdem muss der Täter psychopathisch veranlagt sein, da er null Empathie für seine Opfer empfindet. Bukanowski hat damit voll ins Schwarze getroffen, doch das weiß er jetzt im Moment noch nicht. Bukanowski geht auch davon aus, dass der Täter eine Erektionsstörung haben muss. Da zwar Sperma gefunden wird, doch die Opfer zeigen nie irgendwie Anzeichen dafür, dass sie vergewaltigt wurden, also indem irgendwie etwas in sie eingedrungen ist, in dem Sinn. 1987 hält es Chikatilo nicht mehr aus. Er hat zwar jetzt 19 Monate nicht gemordet, doch jetzt sucht er sich wieder 3 Opfer über das Jahr verteilt. Wahrscheinlich hat ihn die Enthaltsamkeit vom Morden so angestachelt, dass er jetzt noch brutaler wird. Sein erstes Opfer schlitzt er vom Hals abwärts auf. Bei allen 3 Opfern schneidet er die Nase aus dem Gesicht. Außerdem versucht er, seinen Orgasmus herauszuzögern, was für ihn bedeutet, dass die Opfer möglichst lange am Leben bleiben müssen. Weil wenn die Opfer ja sterben, dann ist er ja meistens auch zum Höhepunkt gekommen. Und darum muss er jetzt die Opfer am Leben halten.
Oh, krank.
Er schneidet zum Beispiel die Zungen ab und rennt dann mit denen herum. Also so wie ein Spiel fast, während seine Opfer tot am Boden liegen. Also wie ein Kind, das einem anderen Kind die Kappe klaut und dann sagt, ha, ich habe deine Kappe. Und er macht das mit den Zungen von sterbenden Leuten.
Oh mein Gott, und wie man das auch mit den Kindern macht. Kennst du das zwischen den Fingern?
Ja, die Nase.
Sagt, ich habe deine Nase geklaut. Mhm. Oh Gott.
Ganz schlimm. Und er macht es mit der Zunge. Er hat jetzt einige der Morde weiter weg von Rostow gemacht, also mehr Richtung Moskau. Und als er merkt, dass ihm die Polizei nicht gerade auf den Fersen ist, beginnt er im nächsten Jahr wieder mehr in Rostows Umgebung zu morden. 1988 wird also die erste Leiche seit 3 Jahren in der Nähe von Rostow gefunden. Was auch sehr spannend ist, ist, dass Chikatilo nicht der Außenseiter und Einzelgänger ist, den man sich unter einem Serienmörder vorstellt. Auch sein Bild zeigt eher das Gesicht eines Einzelgängers und so schüchternen Mannes, wenn ich das jetzt mal so sagen kann. Chikatilo ist aber, und jetzt halte ich fest, zweifacher Vater und hat eine Ehefrau. Und die wissen alle nichts von seinem zweiten Leben, also auch die Dacia hält er vor ihnen geheim. Ja, finde ich immer ganz krass, wenn solche Dinge passieren.
Ja, richtig. Vor allem, dass es niemand merkt oder irgendwelche Anzeichen sieht.
So ermordet Chikatilo 1989 die 16-jährige Tatjana Ruschowa, welche von zu Hause abgehauen ist, in der Wohnung seiner Tochter. Tragischerweise wird erst jetzt die Öffentlichkeit mit ins Boot geholt. Klar wissen alle von den Fällen, doch noch nie zuvor hat die Polizei zur Mithilfe aufgerufen und wichtige Hinweise und Tipps gegeben. Jetzt, da die Aufmerksamkeit noch größer ist, werden an Schulen Aufklärungen durchgeführt. Also man beginnt jetzt, den Kindern beizubringen, dass sie nicht mit Fremden mitgehen sollen und man sensibilisiert sie auch prinzipiell auf den Mörder, der frei herumläuft.
Eigentlich auch richtig spät, wenn man sich das mal so überlegt. Also der hat so über Jahre gemordet und so viele Opfer schon. Und da kommt man erst jetzt auf den Gedanken, mal irgendwie Kinder zu warnen.
Ja, und auch so, er hat ja hauptsächlich Kinder genommen als Opfer, wo ich mir dann halt einfach denke, da hätte viel früher eingeschritten werden müssen.
Ja, auf jeden Fall.
Auch haben sich am Bahnhof Rostow rund um die Uhr über 600 Beamte platziert, die das Gelände überwachen sollen. Viele Opfer wurden ja aus dem Zug oder vom Bahnhof weggelockt. Jetzt fokussiert sich Chikatilo zunehmend auf den Ort Schachti. Diese Präferenz spitzt sich so zu, dass man teilweise sogar die 200.000 Bewohner von Schachti evakuieren möchte und diese in der ganzen UdSSR verteilen will. Man merkt aber schnell, dass dies nicht viel bringen würde, weil der Täter ja einfach mit umziehen kann und dann dort weitermorden könnte. 1990 ist die 20-jährige Svetlana Korostik Chikatilos letztes Opfer. Nach ihrer Ermordung wird Chikatilo am Bahnhof von einem Beamten angehalten. Er kommt gerade aus einem Waldstück und hat lauter rote Flecken auf seinem Oberteil. Seine Kleidung ist auch voller Schlamm und so Grasflecken und er beginnt gerade seine Hände und sein Gesicht zu waschen. Also seine Hände waschen am Bahnhof ist ja noch okay, aber wer wäscht bitte sein Gesicht am Bahnhof? Und darum wird auch der Beamte aufmerksam darauf und spricht ihn an. Und er kontrolliert dann seine Papiere, die aber völlig in Ordnung sind und deshalb muss er ihn wieder laufen lassen. Er meldet den Vorfall aber der Polizei und diese verfassen einen Bericht darüber und da wird einfach vermerkt, dass Chikatilo schon mal, dass er eigentlich auf der verdächtigen Liste steht und dass er sich jetzt wieder verdächtig verhalten hat. Ja. Während einem Ermittlungstag suchen 2 Kommissare nach Leichen und Überresten. Sie entdecken Kleidungsfetzen an einem Waldrand, an dem Chikatilo von den Beamten zuvor gesichtet wurde. Zum Glück ist das ja in dem Bericht festgehalten, weshalb die Kommissare Chikatilo nun schwer auf dem Radar haben. Sie finden dann noch eine Kinderleiche und machen sich sofort bereit für eine Festnahme. Zuerst wird Chikatilo 24/7 beobachtet und analysiert. Und Chikatilo beginnt dann bereits wieder mit anderen Frauen zu sprechen und mit Männern. Und als er dann beginnt, wieder Kinder anzusprechen, denkt sich die Polizei, okay, wir riskieren jetzt hier gar nichts mehr, der Typ wird jetzt festgenommen. Diese Festnahme ist auch 4 Tage nach Svetlanas Ermordung, das heißt, Chikatilo hat gar nicht lange gezögert und hat wahrscheinlich schon wieder seine nächsten Opfer ausgekundschaftet. Und als sie ihn festnehmen, zuckt Chikatilo nicht mal mit der Wimper oder fragt irgendwie, hey, warum werde ich festgenommen oder so. Also er lässt das einfach geschehen. Und die Polizisten haben dann sogar Angst, dass er gerade einen Nervenzusammenbruch hat, weil er ist ja doch schon über 50. Aber das ist nicht der Fall. 56 Morde wurden von diesem einen Mann begangen, verteilt auf 12 Jahre. Im Ganzen wurden knapp eine halbe Million Menschen überprüft, darunter ja auch Chikatilo selbst, der es aber zweimal geschafft hat, wieder freizukommen wegen mangelnder Beweise. Das Gute ist, dass die Polizei durch die äußerst zeitaufwendige Ermittlung 1662 andere Mordfälle lösen konnte und bei 245 ungelösten Vergewaltigungen die Täter ans Licht kommen können. Als Chikatilo festgenommen wird, trägt er seinen Mantel, eine Ledermütze und einen großen Aktenkoffer. Als man diesen durchsucht, findet man darin keine Akten, sondern Stricke und ein Messer mit einer 30 cm langen Klinge. Chikatilo sagt, er wisse nicht, weshalb er festgenommen werde. Er kann sich aber denken, dass das ist, weil er sich bereits mehrmals über korrupte Beamte beschwert habe und Briefe eingeschickt habe.
Gibt er auch eine Begründung, wieso er ein Messer und einen Strick im Aktenkoffer hat?
Das ist ja ganz normal, das haben wir alle, also. Nein, keine Ahnung.
Stimmt, schon wieder vergessen.
Nein, ich weiß es nicht. Ich glaube, sie haben dann wirklich, sie hatten ihn ja eigentlich und sie müssen nur noch ein Geständnis aus ihm auslocken. Weiß nicht genau, wieso darauf jetzt nicht groß eingegangen wird.
Okay.
Auf jeden Fall sagt Chikatilo, also er gibt auch offen zu, dass er ein Kindesmisshandler ist, ein Pädophiler. Und er sagt auch, ich habe schon Kinder misshandelt, aber ganz langsam, Leute, ich habe sie nur misshandelt und nicht umgebracht. Also ich bin kein Mörder. Aber finde ich auch seine Aussage ja wahnsinnig gut.
Vor allem nur.
Mhm. Das Problem ist jetzt, dass im sowjetischen Recht steht, dass man einen Verdächtigen nur 10 Tage lang festhalten darf. Erst wenn eine Anklage gegen ihn erhoben wird, darf man ihn länger festhalten. Dies kann aber nur geschehen, wenn die Kläger stichfeste Beweise dafür haben. Und diese fehlen ihnen zurzeit. Also machen sie einen ziemlich klugen Schachzug. Sie schicken Bukanowski, der Profiler, welcher einen 56 Seiten langen Bericht über den damals noch unbekannten Täter geschrieben hat. Bukanowski fordert, dass man ihn einfach arbeiten lässt und ihn bei seiner Arbeit nicht dazwischen funkt. Wahrscheinlich greift Bukanowskis Täterbeschreibung Chikatilos Psyche so sehr an, dass er einknickt. Und genau einen Tag bevor die 10-Tage-Frist abläuft, gesteht Chikatilo alles. Wir fragen uns ja in unserem Podcast auch immer, was denn passieren muss, damit jemand zum Mörder wird. Chikatilos Psyche habe ich euch ja schon gesagt, dass der Profiler damals ins Schwarze getroffen hat mit seinen Vermutungen. Also er ist Nekro, Sadist und Paraphil, all diese Dinge, die ich gesagt habe, das stimmt wirklich. Aber wie sieht es mit Chikatilos Kindheit aus? Jetzt will ich hier kurz vorwarnen, Chikatilo hat eine ziemlich schreckliche Kindheit und vielleicht rutsche ich manchmal so ins fast schon Mitleid haben, aber dann habe ich Mitleid mit dieser Kinderseele und nicht mit Chikatilo als Mensch. Also keine Angst, ich nehme ihn hier überhaupt nicht in Schutz oder so, ich nehme nur seine unschuldige Kinderseele in den Schutz. Chikatilo wurde im Jahr 1936 in Jabluche geboren. Jabluche war ein kleines Dorf der ukrainischen SSR. Zu dieser Zeit war die Ukraine komplett von der Sowjetunion belagert und eingenommen worden. Die Arbeitsgesetze in der Sowjetunion waren sehr streng und so schufteten die Farmer sehr viel Zeit am Tag für sehr wenig Lohn. Eine große Wahl hatten sie dabei nicht. Man gab ihnen jeweils ein kleines Stückchen Land hinter ihren Hütten, wo sie für sich selbst etwas anpflanzen konnten, um davon zu essen. Das Problem war nur, dass diese Erde immer schon sehr trocken und unnahrhaft war, weshalb praktisch nichts gedeihen konnte. So gab es 3 Jahre vor Chikatilos Geburt eine große Hungersnot, was zum Kannibalismus im Volk führte. So soll auch Chikatilos Bruder entführt worden sein. Seine Entführer waren Leute, die kurz vor dem Hungerstod standen. Und somit wurde dann sein Bruder zur Nahrungsquelle seiner Entführer. Auch für Chikatilo war es dann nicht einfach. Er hat erst mit 12 Jahren sein erstes Stück Brot gegessen. Zuvor hat er nur Baumrinde geknabbert und Grasstückchen gegessen. Also echt krass.
Ja.
Und es ist wissenschaftlich bewiesen, dass Kinder, die in ihrer Kindheit hungern mussten, eine Störung in ihrer Entwicklung durchmachen. Es geht nämlich darum, dass sich ihr Gehirn nicht so gut entwickeln kann wie das von Kindern, das halt normal ernährt wird. Und so sind diese Kinder, die in ihrer Kindheit stark hungern mussten, also nicht einfach einmal, oh, ich habe das Essen nicht gerne, ich gehe mit einem leeren Magen ins Bett, sondern wirklich Kinder, die über lange Zeit hungern mussten, bei denen entwickelt sich das Hirn nicht so schnell und dann sind sie wirklich auffallend hinter den gleichaltrigen Kindern, was die Entwicklung ihres Hirns betrifft.
Ja, das kann ich auf jeden Fall bestätigen und gleich noch was hinzufügen, weil er hat ja ganz bestimmt ein psychisches Trauma erlebt in dieser Situation. Also die ganze Kindheit war ja einfach immer wiederkehrende Traumata, die er erlebt hat. Und auch das kann zu neurophysiologischen Veränderungen führen. Ich schreibe ja gerade die Bachelorarbeit drüber, darum passt es jetzt gerade perfekt. Und die Gehirnstruktur kann sich wirklich verändern durch das und Gehirnteile können schrumpfen. Ja, die Sprache, die Kognition, also es werden viele Bereiche beeinträchtigt bei solchen Kindern.
Genau, und du hast jetzt auf den Punkt gebracht, also Traumas, es folgen noch mehr. Bis jetzt hat der erst so an der Oberfläche haben wir ein bisschen gekratzt, ich erzähle es euch auch gleich. Was einfach auch noch vielleicht so für euch, um das zu verstehen ist, also ihr könnt euch ja vorstellen, wenn Kinder mit der Schule beginnen, ich merke es immer bei meinen Erstklässlern, die sind sich noch nicht so wahnsinnig gewöhnt, dass sie ihr Hirn anstrengen müssen. Und das Hirn benötigt während der Entwicklung einfach am meisten Energie. Es ist das Organ, das am meisten Energie benötigt. Und ich merke es einfach immer, wenn die Erstklässler frisch kommen, dass sie so schnell müde werden und gar nicht, weil sie früh aufstehen müssen oder so, das kennen sie schon vom Kindergarten, sondern einfach, weil sie das Gehirn noch nie so lange angestrengt haben. Und darum ist das auch ganz wichtig, ja. Also zum Beispiel in den USA und auch in ganz vielen anderen Ländern haben die Kinder in der Schule Mittagsschlaf. Also das wird wirklich einberechnet, weil man halt will, dass die Kinder, dass ihr Hirn sich wieder erholen kann. Und in der Schweiz wird einfach sehr fest darauf geachtet, dass die Kinder in der Pause Pausenbrot essen, Znüni würde man auf Schweizerdeutsch sagen. Und da legt man wirklich in der Schweiz einen großen Wert drauf. Also wir als Lehrperson müssen immer wieder mal schauen, dass die Kinder eine gesunde Verstärkung dabei haben und dass sie die auch essen. Also ich darf kein Kind in die Pause lassen, ja, ohne die Box mit dem Essen drin. Und da zeigt einfach wieder, wie wichtig das wirklich für die Entwicklung der Kinder, ja, ist. Ja, sehr.
Also das hat mich jetzt sehr interessiert. Ich habe es gerade schnell gegoogelt. Und zwar müsst ihr euch vorstellen, dass das Gehirn ja nur 2% vom Körpergewicht ausmacht, aber 20% der Gesamtenergie pro Tag verbrennt. Also es benötigt wirklich so viel Energie, das ist ja rund um die Uhr aktiv. Man hat ja nie eine Pause, wo man das Gehirn mal kurz abschalten kann.
Ja, für Kinder ist es halt noch mehr, weil die sind sich ja das noch nicht gewohnt. Und dann kann man sich jetzt wirklich gut vorstellen, wie anstrengend die Schule für kleine Kinder ist.
Ja, auf jeden Fall.
Und dementsprechend halt für Kinder, die hungern müssen, wie Chikatilo in seiner Kindheit.
Ich denke, man kennt es ja wahrscheinlich auch so vom eigenen Alltag. Ich meine, wenn wir nichts essen, dann können wir uns auch nicht gut konzentrieren. Ich meine, wenn ich Hunger habe, dann konzentriere ich mich so auf meinen Magen, dann knurrt der, dann denke ich an Essen und da kann ich mich doch nicht für die Schule konzentrieren. Also das ist ja wirklich eine Dauerbelastung, wenn man hungert.
Ja, das stimmt. Das ist wirklich gerade ein super tolles Beispiel, weil es ist wirklich so. Und ich denke auch, wenn du halt dann einfach so einen Energiedefizit hast und dich so gewöhnt bist, dass du immer hungern musst, dann wirst du einfach irgendwie zum Tier. Also du entwickelst da diesen Überlebensinstinkt und es ist immer ein Kampf. Ich meine, wir kämpfen nicht ums Überleben, wir leben. Aber Leute, die halt immer so an der Schwelle zum Leben und Tod stehen, ja, das ist wahrscheinlich ein anderes Gefühl als für uns.
Ja, und vor allem hat man auch nicht so eine gute, gesunde Entwicklung. Ich meine, mein Großvater, wir haben schon mal drüber gesprochen, aber der hat so lange Zeit gehungert in seiner Kindheit, weil sie nichts zu essen hatten. Und er spricht auch jetzt davon, er kann kein Lebensmittel wegwerfen, er würde noch verschimmelte Sachen essen. Ihm ist das so egal, er sagt einfach, hey, ihr habt nicht gehungert, ihr wisst gar nicht, was wir durchgemacht haben.
Genau, und ich denke, das wissen wir wirklich nicht. Wir hören auch Geschichten, nein, und so, aber ich denke, Ja, ich denke, ein Großteil von allen, auch die unseren Podcast hören, niemand von uns musste wahrscheinlich jemals über eine längere Zeit hungern. Und darum.
Ich hoffe es, ja.
Ja, also ich hoffe es wirklich auch. Ja, und darum können wir uns das gar nicht vorstellen. Ja, und zu allem Übel kommt dann halt noch dazu, also als ob das Hunger nicht schon genug wäre, kommt jetzt noch der Zweite Weltkrieg. Jetzt heißt es halt plötzlich noch, Leute, jetzt gibt es noch einen Krieg. Und Chikatilos Vater kämpft für die Rote Armee, was halt zuerst sehr cool klingt. Oh, Armee, Russland, rot und so. Aber nein, die Rote Armee ist nur so für Arbeiter und so gewesen, die eigentlich wie zu schlecht für die normale Armee waren. Aber das wissen ja die Leute noch nicht so zu dieser Zeit. Und 1941 wird er auch von Nazis gefangen und kommt in Kriegsgefangenschaft. 1943 bekam Chikatilo eine Schwester, welche aber logischerweise nicht von seinem Vater sein konnte, weil dieser wurde ja 2 Jahre zuvor in Gefangenschaft gebracht und also er konnte ja nicht wieder nach Hause kommen. Das geht ja nicht, man bekommt keinen Urlaub. Ja.
Mhm.
Gerüchte besagen, dass seine Mutter von deutschen Soldaten vergewaltigt wurde. Während dieser Zeit wurde Chikatilo mit seinen jungen Jahren immer wieder Zeuge von Bombardierungen, Erschießungen und anderen Grausamkeiten. So haben sich er und seine Mutter oft in den Büschen und Wäldern versteckt, wenn es zu Schusswechseln kam. Chikatilos Mutter wusste, dass die Nazis oft in die Häuser eindrangen, um dann Frauen zu vergewaltigen. Irgendwie mussten sie es dann aber doch geschafft haben, weil eben sie wurde ja irgendwie schwanger. Und es gibt auch das Gerücht, dass Chikatilo das mit ansehen musste, wie seine Mutter vergewaltigt wurde, denn die Hütten, in denen sie lebten, waren ja jetzt nicht gerade so 5-Sterne-Hütten, sondern es waren so Einzimmerhäuser. Und ja, ich denke, den Soldaten war es dann auch ziemlich egal, ob jetzt da ein kleines Kind noch zuschaut oder sie konnten ja auch nicht sagen, ja, geh du jetzt raus, und darum hat er das wahrscheinlich auch noch mit ansehen müssen. Und das war ja dann so wie seine erste sexuelle Erfahrung und die war einfach schon mal mit Gewalt verbunden und so, also er war da ja noch ganz klein und darum denke ich einfach, ja, nicht zu unterschätzen, sowas löst bestimmt auch ein Trauma aus.
Ja, bestimmt.
Chikatilos Vater wurde dann nach dem Krieg in ein Arbeitslager gebracht, da man ihn einen Deserteur nannte. Also er wurde ja von den Nazis festgenommen und er ist aber dann ohne Kratzer wieder zurückgekommen, was ja sein kann, weil die Nazis haben ja nicht alle Leute schwer misshandelt, sondern vielleicht hat er jetzt halt einfach Glück. Und dann hat man aber gesagt, ja, okay, wenn du ohne Kratzer wieder da bist, dann hast du bestimmt Geschäfte mit dem Feind gemacht, und so galt er als Verräter und musste da in diese Arbeitslager. Und dann wurde Chikatilo eigentlich so von seiner Mutter erzogen. Diese war sehr streng und hat ihn auch oft geschlagen. Und Chikatilo war bis zu seinem 12. Jahr Bettnässer. Aber weil sie halt kein Geld hatten, schlief er und seine Mutter im gleichen Bett. Was halt bestimmt auch sehr unangenehm war, weil er hat dann halt ins Bett gemacht und seine Mutter hat im gleichen Bett geschlafen. Aber es ist halt ein Teufelskreis, weil wenn sie ihn schlägt, naja. Und sie hat ihm auch immer so Gruselgeschichten erzählt von Hexen und Wölfen, die Kinder fressen, was wahrscheinlich auch nicht gerade angstlösend war. Ja. In der Schule galt Chikatilo als Streber. Er war eher schwach und er wurde auch oft grundlos ohnmächtig. Und dennoch brillierte er nicht gerade mit guten Leistungen. Er versuchte es auf alle möglichen Arten, aber wie gesagt, sein Gehirn hatte ja diese Rückentwicklung und darum konnte er gar nicht mit den gleichaltrigen Kindern mithalten, auch wenn er das ganz, ganz fest wollte. Chikatilo entpuppte sich schon sehr früh als Kommunist. In seiner Jugend merkte er dann auch, dass er impotent war. Verbunden mit seiner Erektionsschwäche konnte er keinen Geschlechtsverkehr auf natürlichem Weg haben. Auch hatte er eine Sehschwäche. So sagt Chikatilo über sich selber, dass er ohne Genitalien und Augen geboren sei. Es gibt aber eine seltsame Szene aus seiner Jugend. Chikatilo war mit 17 Jahren mal wieder so frustriert, dass er keine Erregung bekommen konnte, dass er einfach beschlossen hatte, die Freundin seiner kleinen Schwester zu schlagen. So geht er also auf sie los und will sie mit den Fäusten verprügeln, wobei sie sich natürlich wehrt und dann plötzlich ejakuliert er. Also erst diese Gewaltszene mit einer Frau schafft es, dass er dann irgendwie sexuell erregt wird. Chikatilo bewarb sich an der Moskauer Universität für ein Studium in Rechtswissenschaften. Er war ja nie sonderlich intelligent, weshalb man ihn ablehnte. Es gab halt einfach bessere Kandidaten. Chikatilo dachte sich aber, dass es eine Verschwörung war, weil man ja seinen Vater als Verräter sah. Und so beschloss er, seinen Namen wenigstens reinzuwaschen. Also besuchte er Vorlesungen und Kurse für Ingenieurwissenschaften und trat der KPDSU bei, die Kommunistische Partei der Sowjetunion. Nach seinem Militärdienst kehrte er nach Hause zurück und begann dann eine Beziehung mit einer jungen, bereits geschiedenen Frau. Da Chikatilo diese wegen seiner Erektionsstörungen nicht befriedigen konnte, suchte sie Rat bei einer Freundin. Und sie hat das wirklich gut gemeint. Also diese Frau hat sehr gut über Chikatilo geredet. Sie hat gesagt, er ist so liebevoll und so ein toller Mann, aber er kann mich halt sexuell nicht befriedigen. Was könnte ich machen? Und die Freundin hat dann zuerst gesagt, ja, mach doch dies und das. Das habe ich auch probiert, aber es hat dann nicht geklappt. Dann haben sie noch eine Freundin gefragt und noch eine Freundin und plötzlich war dann Chikatilo das Gesprächsthema im Dorf. Und alle wussten von seiner Erektionsstörung, was natürlich für sein Selbstbewusstsein wieder sehr gut war. Und das brachte ihn dann auch dazu, dass er sich erhängen wollte. Aber man hat ihn auch in letzter Sekunde gefunden und so konnte man ihn retten. Daraufhin zog Chikatilo nach Rostov, wo er als Nachrichtentechniker arbeitete. Mit 27 Jahren heiratete Chikatilo eine Frau, die er durch seine Schwester kennengelernt hatte. Er nannte die Ehe arrangiert durch seine Mutter und seine Schwester. 2 Jahre später bekam er seine Tochter und nochmal 2 Jahre darauf seinen Sohn. Er konnte seine Frau durch seine Impotenz nur schwängern, indem er masturbierte und sie dann manuell besamte, wenn ihr euch das vorstellen könnt. Aber mega süß irgendwie doch, also die Frau hat das einfach akzeptiert. Sie wusste das von Anfang an und für sie war das voll okay. Ja, und jetzt ist Chikatilo ziemlich happy, er hat seine Familie, lebt da als Familienvater, obwohl er ja eigentlich eine Impotenz diagnostiziert hat. Und mit neuer Kraft, mit neuem Willen bewirbt er sich an der Universität Rostov zum Studium zur russischen Literatur und Sprache. Und dieses Studium schloss er dann auch erfolgreich ab. Gleich danach bekam Chikatilo eine Stelle als Lehrer. Als Russisch- und Sportlehrer war er keine Autoritätsperson für seine Schüler und so musste er wegen Hänseleien oft die Stelle wechseln. Irgendwann reichte es ihm dann und er beginnt seinen ersten sexuellen Übergriff. Er fasste einem Mädchen an die Brüste und Genitalien im Schwimmunterricht. Dieses Mädchen ist dann auch vor ihm weggeschwommen im Wasser, weil erst im Wasser hat er sie so angefasst. Und dass sie wegschwimmen wollte, das hat ihn wieder so sehr erregt, dass er sogar in seine Badehose ejakuliert hat.
Oh Gott, richtig schlimm. Mhm. Nur schon die Vorstellung, dass dein Lehrer dir näher kommen möchte.
Ja.
Also und auch macht.
Dann auch im Wasser. Also ich kann ja nicht so gut schwimmen. Ich glaube, ich wäre einfach gestorben. Natürlich musste er daraufhin die Stelle wechseln, wobei auch bei seiner neuen Stelle in Schachti wieder Vorfälle vorkamen. Man hat dann zum Beispiel, also komischerweise wussten alle, dass er immer wieder versucht hat, seine Schülerinnen zu misshandeln. Und Lehrer haben auch beobachtet, wie er sich selbst angefasst hat, während er seine Schülerinnen beobachtet hat. Man hat es ihm halt einfach gesagt, so wie, ja, pass einfach auf. Aber niemand hat ihn rausgeschmissen. Und er hat dann komischerweise auch die Position bekommen, wo er die Schlafsäle überwachen sollte, weil das war so eine Schule, wo die Eltern ihre Kinder brachten und die haben dann da geschlafen, also nicht so, also wie ein Internat. Genau, ja.
Ja.
Und er hat dann die Schlafsäle der Mädchen überwachen müssen, wieso auch immer genau er. Und er ist dann wirklich eines Nachts in den Schlafsaal von einem Mädchen, also von der einen Mädchengruppe reingegangen. Nicht zum ersten Mal, aber da wurde er halt erwischt und daraufhin wollte ihn dann eine Gruppe von Schülern verprügeln. Das haben sie dann auch gemacht. Und Chikatilo fühlte sich danach so gedemütigt, weil er wurde ja auch oft sonst schon gehänselt, dass er sich ein Messer gekauft hat und Alkohol. Und er hat dann gedacht, ja, heute Abend werde ich mich besaufen und dann mich mit einer Prostituierten vergnügen. Doch dann traf er die kleine Jelena. Und sie war ja sein erstes Mordopfer. So ist das halt passiert.
Oh nein.
Ja, was meinst du jetzt zu Chikatilos Kindheit? Kannst du die Störung irgendwo verstehen oder was meinst du?
Also die Störung kann ich auf jeden Fall verstehen. Also ich kann verstehen, dass er halt zurückgeblieben ist, kognitiv, psychisch wahrscheinlich auch, sprachlich, was auch immer. Das kann ich auf jeden Fall verstehen. Auch, dass er Traumata erlebt hat, weil ich meine, er hatte eine harte Kindheit und ich denke, das hätte in jedem von uns etwas ausgelöst, wenn wir genau das Gleiche erlebt hätten. Darum kann ich es natürlich verstehen, dass sein Gehirn sich nicht normal entwickelt hat wie das von anderen Kindern. Jedoch finde ich das, was halt anschließend passiert ist, einfach schrecklich, brutal. Unglaublich, dass das passieren kann. Ja, mir fehlen manchmal einfach, also während du das erzählt hast, haben mir auch manchmal einfach die Worte gefehlt, weil es war so brutal und ich bin auch ein Mensch, ich stelle mir so viel bildlich vor. Und wenn ich mir solche Szenen bildlich vorstellen muss, ich finde das einfach widerlich, schrecklich und ja, ich würde mir echt gerne wünschen, dass solche Menschen nicht geben würde, dass solche Sachen nicht passieren. Ja.
Ja, das stimme ich dir vollkommen zu. Ich kann auch gar nicht mehr viel ergänzen, weil ich finde wirklich, du hast es auf den Punkt gebracht. Aber ich möchte euch zum Schluss noch das Urteil geben, das Chikatilo dann erwartet hat. Nachdem er Bukanowski von seinem ersten Mord erzählt, steht er auch zu allen anderen Morden um Rostow. Und so wird Chikatilo vorerst für 36 Morde verurteilt. Das waren die, die um Rostow und Schachti passiert sind. Nachdem ein wenig Zeit und ein paar Befragungen verstreichen, gesteht Chikatilo auch die anderen Morde, und zwar die um Moskau, welche gar nicht mit ihm in Verbindung gebracht wurden. Und so gesteht er 56 Morde, wobei man bei 3 die Leichen nicht dort findet, wo er es sagt. Und es wird auch irgendwie niemand vermisst oder so, und darum streicht man ihm eigentlich diese 3 Morde, und dann sind es dann halt nur 53 Morde. Aber er gesteht eigentlich 56 Morde. Also steht er wegen 53 Morden auf der Anklagebank, und zwar sind es 21 Frauen und 32 Kinder, die ihren tragischen Tod durch Chikatilos Hände gefunden haben. Chikatilo spielt auch kurz die Opferkarte aus. Er sagt, dass die Bestie, die er ist, erschaffen wurde. Er ist nicht so geboren, sondern wurde von der Gesellschaft dazu gemacht. Niemand geht aber groß darauf ein, und da Chikatilo Täterwissen hat, also Infos, die niemals an die Öffentlichkeit gekommen sind, ist allen klar, dass das die Bestie endlich gefasst ist. Ein Gutachter befindet Chikatilo zwar für einen sadistischen Psychopathen, nicht aber für geisteskrank, und somit ist Chikatilo schuldfähig, was in Russland bedeutet, dass er die Todesstrafe bekommen könnte. Im April 1992 beginnt der Prozess vor dem Gericht in Rostow. Zu Chikatilos Schutz wird ein Käfig um ihn errichtet. Alle Angehörigen und Bürger haben bisher nur ein Phantombild von Chikatilo gesehen, und somit ist das Interesse an ihm in Live riesig. Der Richter hat sehr viel Mühe damit, Ruhe in den Gerichtssaal zu bringen. Die Leute verabscheuen den Bürger T, wie er bisher genannt wurde, wirklich bis aufs Gröbste. Folgende Urteile werden gefällt: Todesstrafe und 56 Jahre Haft für die Morde in Russland, Todesstrafe und 5 Jahre Haft für die Morde in der Ukraine und Todesstrafe und 25 Jahre Haft für die Morde in Usbekistan. Insgesamt wird Chikatilo zu dreifacher Todesstrafe und 86 Jahren Haft verurteilt. Er hätte jetzt 7 Tage Zeit, um vor dem obersten Gericht in Revision zu gehen, aber das macht er nicht, und er hätte wahrscheinlich auch keine Chance gehabt, irgendwie auf Bewährung oder sonst irgendetwas. Und so kommt Chikatilo in den Todestrakt.
Ja, denke ich auch nicht, dass er irgendeine Chance gehabt hätte.
Niemals. Also wenn du 86 Jahre Haft bekommst und die dreifache Todesstrafe, keine Chance.
Nee, ich glaube, darum hat das auch aufgegeben. Also ohne es überhaupt zu versuchen.
Am 14. Februar 1994 wird er mit einer Augenbinde auf den Hof geführt. Man zwingt ihn in die Knie und der ehemalige Lehrer atmet ein letztes Mal ein. Dann fällt der Schuss von hinten ins Genick. Andrei Chikatilo wird mittels Genickschuss hingerichtet. Wir haben ja zwischendurch immer wieder mal über den Fall geredet, aber ich weiß nicht, möchtest du noch ein paar Abschlussworte sagen? Oder wie siehst du das?
Nein, also ich habe vorher schon so meine Meinung dazu gesagt und ja, ich finde es einfach schrecklich und unglaublich, dass so etwas passieren kann, dass Menschen manchmal wirklich so wie Tiere sein können, so brutal, ja, emotionslos. Ich denke, manche Tiere haben mehr Emotionen wie die. Ja, Aber darum einfach schrecklich und trotzdem vielen Dank, dass du uns den Fall präsentiert hast, weil es war wieder mal sehr interessant und sehr ausführlich. Also ja, das hast du sehr gut recherchiert.
Dankeschön, das freut mich. Ich muss auch wirklich sagen, also ich habe den Fall, als ich ihn mal gestartet habe, habe ich alle Namen von allen Opfern drin und auch ihre Alter und so. Und dann habe ich mir aber gedacht, ja komm, das kann man wirklich sogar auf Wikipedia schon nachschauen, also wenn euch das interessiert, weil sonst wären es auch einfach zu viele Namen gewesen. Und ich habe mich jetzt auf andere Dinge fokussiert im Fall. Aber ich bin froh, wenn du sagst, es ist gut rausgekommen. Bevor wir zur Schulgeschichte kommen, wollten wir euch vielleicht nochmal kurz darauf hinweisen. Ihr habt es bestimmt schon auf Instagram gesehen, aber ihr seht es jetzt auch im Folgenbild, dass wir ein neues Cover haben. Das ist das Werk von der lieben Larissa. Sie hat sich mega viel Mühe gegeben. Ich habe letztes Mal schon gesagt, es ist von ihr. Sie will überhaupt nicht die Credits dafür haben, aber ich spreche sie ihr gut, weil ich weiß, dass es sehr viel Arbeit war und ich bin mega froh, mit einer so talentierten Person zusammenarbeiten zu können, die uns jetzt ein neues Cover gestaltet hat. Yay!
Also ich verabschiede mich schon mal, ich versinke im Erdboden. Tschüss.
Bitte nicht, bleib noch ein bisschen.
Ja, danke. Falls es euch nicht gefällt, war es auch nicht ich. Aber ja, danke dir. Eigentlich ist ja die Hauptsache, dass es dir gefällt. Das freut mich natürlich sehr.
Absolut. Und ich liebe es wirklich. Ich bin so froh. Und ich freue mich auch wirklich, jetzt eigentlich, jetzt haben wir ja den Reel dazu gepostet auf Instagram und wir haben schon die ersten Feedbacks bekommen und die waren alle positiv und ich bin so glücklich für uns beide und auch hauptsächlich für dich, dass deine Arbeit geehrt wird. Und wir werden euch auch bald wieder die neuen Ländervorschläge geben für unser nächstes Land. Es fehlt ja nur noch eine Folge auf Podimo von Larissa. Für die, die uns nur auf Spotify oder Apple Podcast und so hören, also alles, was nicht Podimo ist, war das die letzte Russland-Folge. Und dann könnt ihr auch schon bald dann mit abstimmen auf Instagram. Kleine Schleichwerbung, folgt uns unbedingt auf Instagram.
Genau. Aber falls euch die anderen Fälle interessieren, könnt ihr auch gerne über Instagram auf unseren Linktree gehen. Und da haben wir einen Link zu Podimo, das heißt Podimo Abo Tequila. Da könnt ihr draufdrücken und da könnt ihr einen Monat kostenlos reinhören. Könnt unsere Folgen aufholen, die ihr nicht gehört habt, aber auch ganz andere Podcasts wie zum Beispiel Menschen und Monster, die wir sehr mögen und von Anfang an gehört haben, wo wir so Fan waren, schon von erster Stunde an. Ja, also das lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuhören und danach zahlt ihr nur noch 4,99 € pro Monat. Falls es nichts für euch ist, könnt ihr natürlich ganz unverbindlich das Abo auch wieder kündigen. Also ihr verpflichtet euch zu gar nichts.
Genau, aber ich würde sagen, das reicht mit Schleichwerbung. Ich lockere die Stimmung noch ein bisschen auf mit einer Schulgeschichte. Ist etwas ganz Kurzes, aber so etwas Süßes. Ich freue mich schon mega lang drauf, um euch das zu erzählen. In der letzten Folge habe ich ja in der vorletzten Folge vor dem Halloween-Special, habe ich euch ja von einem meiner Schüler erzählt, der so eine sehr kindliche Sprache noch hat, der es ja auch gesagt hat, ich war gerade irgendwo anders, weil er mir nicht zugehört hat. Und er ist ja trotzdem schon ein Drittklässler und die Drittklässler haben so jetzt ein bisschen, die fangen so an, sich zu verlieben ein bisschen. Und das Lustige ist, er, dieser Junge, und in das Mädchen, das er verliebt ist, sie ist auch in ihn verliebt und sie stehen auch zu 100% dahinter beide. Also ich dachte mal so, ich muss ein bisschen Amor spielen und habe sie nebeneinander gesetzt jetzt in diesem Quartal. Aber es war gar nicht nötig, weil die stehen auch sonst total zueinander.
Oh, richtig ja. Süß.
Aber jetzt hat er letztens so was Süßes gesagt, weil wir haben dann so über das Verliebtsein geredet, weil es ist leider so, dass wir auch Jungs in der Klasse haben, die dann diese zwei ein bisschen fertig machen und halt immer sagen, ulala. Obwohl es ja mega süß ist und sie sind auch wirklich süß miteinander. Und dann haben wir halt so drüber geredet und ein Junge aus der ersten Klasse hat dann gesagt, ja, ich bin gar nicht verliebt, muss man ja auch nicht sein. Und dieser Junge, von dem ich ja euch erzählen will, hat dann gesagt, jeder ist verliebt, weil man ist immer verliebt, man kann das Herz nicht steuern und das Herz ist immer irgendwie verliebt. Und dann hat der Erstklässler gesagt, nein, ich bin wirklich nicht verliebt, vor allem, wow, wie sollte ich das spüren? Also mein Herz sagt mir das nicht. Und dann hat er gesagt, das finde ich so süß, denk mal an jedes Mädchen aus unserer Klasse und da, wo dein Herz beginnt zu brennen, bei diesem Mädchen, in das bist du verliebt. Also denk da, wo dein Herz brennt.
Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich wäre gestorben.
Ja. So süß, ich sag's euch.
Wie süß kann man sein?
Ja, der ist wirklich...
Wo dein Herz anfängt zu brennen.
Der hat's voll im Ernst gesagt. Nicht irgendwie so extra, weil es halt ein Erstklässler ist oder so, sondern er beschreibt das Verliebtsein wirklich so.
Ja, richtig süß.
Ja. Oh.
Vielen Dank für diese Geschichte.
Die gerne, hat gerne.
Wahrscheinlich alle unsere Herzen beflügelt.
Zum Brennen gebracht. Ja, dann bedanke ich mich für alle, die unsere Folge gehört haben. Und dir, Larissa, für deine Zeit. Und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss.